Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass du heute da sitzt und das ist nicht einfach so, dass du heute online bist und dabei bist. Denn es geht heute um eine entscheidende Frage: Was beeinflusst dein Handeln? Und mir ist es auch wichtig, dass Teens einfach auch dieses Thema verstehen und dazu möchte ich mit einem Fallbeispiel anfangen. Beispiel 1, die Eltern planen, in den Urlaub zu fahren. Natürlich wissen die Kinder noch von gar nichts und sie planen, wo können wir hinfahren. Sie versuchen zu erahnen, was die Kinder gerne im Urlaub machen würden und versuchen es irgendwie im Geldbeutel, im Budget, was da ist für die Familie, irgendwie zusammenzubringen, dass alle möglichst viel Spaß haben, dass eine schöne Zeit wird, eine gesegnete Zeit. Und die Eltern freuen sich total und stellen sich vor ihre Kinder und sagen: Hey Kinder, wir haben eine Überraschung für euch. Wir fahren in den Urlaub. Die Kinder: Hey, wir freuen uns. Endlich mal wieder in den Urlaub. Und dann sagen die Eltern: Wir fahren nach Holland. Dö, 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 dö. Oder die einen: Wir fahren nach Ungarn. Oh, schon wieder. Oder in die Schweiz. Oh. Wir wollen nach Malediven, wir wollen nach Mallorca, wir wollen fliegen. Unsere Klassenkameraden, die fliegen. Und wir fahren immer nur mit dem Auto. Beispiel 2. Es ist Weihnachten, du bekommst ein Fahrrad. Das Fahrrad ist das tollste Fahrrad, was du je besessen hast. Es ist niegelnagelneu. Deine Eltern haben sicherlich ganz viel Geld dafür ausgegeben. In der nächsten Zeit suchst du die Möglichkeit, sofort auf die Straße damit zu fahren. Es ist dir wichtig, deinen Nachbarsjungen zu zeigen, was du für ein tolles Geschenk bekommen hast. Erstaunt blicken die Nachbarsjungen drauf. Wow, was für ein schönes Fahrrad. Sie sind begeistert über dein neues Fahrrad und du freust dich. Und kurz Zeit später kommt ein anderer Nachbarsjunge heraus, mit einem anderen Fahrrad. Er hat ebenfalls zu Weihnachten das Fahrrad bekommen. Auf einmal merkst du, wie die Blicke auf sein Fahrrad gelenkt werden. Sein Fahrrad ist viel schöner. Es hat eine XT-Schaltung. Vorne, hinten, Federgabel von RockShox. Das ist das Angesagte heute bei den Jungs. Das war nicht nur irgendwie ein Fahrrad, nein, das war ein Fully. Genau das, was vielleicht sich heute ein 12-, 13-Jähriger wünscht. Boah, die Jungs sind hin und weg und sagen: Das ist ein krasses Fahrrad, das habe ich ja noch nie gesehen. Und dieser Junge merkt schnell: Oh, mein Fahrrad ist doch nicht das Beste. Er schleicht sich langsam aus dieser Gruppe, fährt nach Hause und fängt an zu weinen. Heult sich bei den Eltern aus: Ich will auch so ein Fully. Ich will auch so ein Fahrrad, wie mein Nachbar hat. Ihr habt mir ein Schrottfahrrad gekauft. Das war bestimmt wieder im Angebot, ganz billig, wieder viel Geld gespart. Als Erwachsene schauen wir vielleicht unsere Kinder an. Ich mache es oft so, dass ich meine Kinder dann von der Seite ansehe und drüber schmunzeln muss. Es macht Spaß, sie zu beobachten. Bei den Reaktionen dieser Geschichten. Aber ich fragte mich, woher kommt dieses Verhalten? Unsere Multimedia-Welt ist so aufgebaut und ich musste mir die Frage stellen: Kann ich trotz Mangel genug haben? Ja, unsere Multimedia-Welt prägt uns sehr stark. Ich muss alles haben. Aber kann ich trotz Mangel genug haben? Kann ich als kleiner Junge wieder zu der jüngeren Generation auch glücklich sein, wenn mein Fahrrad nicht das Beste ist? Kann ich als Mädchen auch glücklich sein, wenn ich vielleicht nicht die schönsten Klamotten trage? Kann ich als Familienvater oder Mutter glücklich sein, wenn ich nicht das beste, schönste Haus habe oder das teuerste Auto? Kann ich als Handwerker glücklich sein, wenn mein Nachbar vielleicht Wirtschaftsingenieur ist oder irgendeinen anderen hochbezahlten Job? Und das waren alles nur Vorlagen auf die eigentliche Frage: Kann ich als Christ wirklich glücklich sein, wenn ich weniger Erfolg erlebe in meinem Leben als der Nicht-Christ, der nach außen hin mega Erfolg hat, der sich aber nicht drum schert, was, ob es Gott gibt, ob ich mein Leben nach Gottes Prinzip überhaupt ausrichten muss, ob ich die Botschaft weitergebe oder nicht, dem juckt Gott nicht. Er ist interessiert, Erfolg zu haben. Und das erste Bild ist schon eingeblendet, meine Empfindungskurve. Jeder von uns hat schon mal so einen Chart gesehen. Und darin geht es darum, dass Kurse steigen und fallen. Mal mehr, mal weniger. Vermögensaufbau ist auch ein brisantes Thema, womit wir heute immer wieder konfrontiert werden. Und die meisten von uns, die vielleicht schon mal in Aktien investiert haben, wissen, dass der Chart nicht immer nach oben verläuft. Nein, der Chart, der läuft auch schon mal nach unten. Je nachdem, wo du eingestiegen bist, verläuft es ganz schlecht. Es gibt Momente, wo wir auf einmal reicher werden und dann auf einmal Momente, wo wir wieder viel verlieren, wo wir arm werden. Und genauso geht es auch in unserem Empfinden. Wir empfinden manchmal etwas Gutes, etwas Schönes und manchmal sind wir niedergeschlagen, so wie wir das schon gehört haben. Am Anfang des Gottesdienstes, was Willi aus dem praktischen Leben mitgeteilt hat. Alle kennen dieses Gefühl, geliebt zu werden. Und dann kommt wieder so ein Moment, wo Menschen mir signalisieren, ich werde gehasst. Und genau das zeigt dieses Bild. Unten habt ihr eine Skala von 0 bis 80 Jahre. Ganz links, da startet ihr mit der Geburt. Oben diese Spitzen sind als positive Empfindungen eingekreist und unten die negativen. Es gibt Bereiche in meinem Leben, da bekomme ich Anerkennung und in anderen Bereichen überhaupt keine. Doch die Frage ist, was lösen diese Dinge in mir persönlich aus? Was sollten diese Dinge in mir auslösen? Das Herz ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens. Aus diesem gehen viele Dinge hervor. In der heutigen Zeit sind genau diese Dinge, mit denen Menschen sich prahlen und schmücken. Wenn du heute in der Einkaufsstraße mal fragen würdest oder deinen Arbeitskollegen, was ist das Wichtigste, was du erleben kannst? Ich habe es unterstrichen, es ist Gesundheit. Gesundheit ist das wichtigste Gut, was du haben kannst. Anerkennung danach wird gestrebt. Freunde, Macht, Besitz, Beliebtheit, Erfolg, geliebt zu werden. Umstände sind total wichtig. Doch was sagt die Bibel über diese Punkte, die heute total angesagt sind? Vielleicht willst du dich auch damit schmücken und nach außen hin erfolgreich zu sein. Einer meiner Lieblingsverse steht in Sprüche 4,23. Da heißt es, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Das ist eine tiefe Wahrheit, mit der wir hier konfrontiert werden. Wenn wir dieser Wahrheit folgen möchten, aber unser Herz damit profilieren, mit den Maßstäben, die wir gerade eben gesehen haben, die wir gerade eben aufgereiht haben, dann werden wir total enttäuscht. Denn diese Maßstäbe, sie schwanken. Sie sind mal mehr, mal weniger. Gott möchte dich profilieren. Aber er hat andere Bedingungen und Maßstäbe, dein Herz zu profilieren. Und wenn wir nach Personen in der Bibel suchen, von Anfang an der Bibel, dann stoßen wir ganz schnell auf Josef und seine Brüder. Denn es steht schon ziemlich weit vorne im Alten Testament. Und ich finde, diese Geschichte zeigt ganz klar, was die Motive, was die Einflüsse der Brüder waren auf ihr Herz und was die Motive, die Einflüsse auf Josef, sein Herz waren. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Die Einflüsse auf dein Herz lenken deine Entscheidung. 1. Mose 37,3 heißt es, Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne. Wir können es auch nennen Israel Jakob, sein Vater. Weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Warum Jakob Unterschiede gemacht hat bei seinen Söhnen, ist ein anderes Thema. Würden wir heute vielleicht im pädagogischen Teil nehmen, auf einem Elternabend, um den Eltern zu sagen, macht das nicht. Macht keine Unterschiede bei euren Kindern. Liebt sie alle genau so, wie sie sind. Und hebt kein Kind besonders hervor, denn es bringt Hass und Streitigkeiten. Aber darauf möchte ich nicht eingehen. Was interessant ist, Jakob verlor seine erste Frau. Mit der hatte er 10 Kinder, dann bekam er die zweite Frau, damit zeugte er nochmal Josef und Benjamin. Und Josef, seine Bedeutung heißt, er nimmt hinweg, er fügt hinzu. Das war etwas, was Jakob in seinem Leben beschäftigte. Er hat gesagt, ja, Gott hat mir meine erste Frau weggenommen. Er trauerte. Doch als er Josef bekam, hat er dieses als Segen wieder verspürt, was Gott ihm gegeben hatte. Und er hat gesagt, er nimmt hinweg, aber er gab wieder hinzu. Und dass die gleiche Bedeutung Josef auch nicht nur auf Jakob zu sehen ist, sondern auch auf sein Leben. Das finde ich so genial. Josef verlor alles. Und später segnete ihn Gott so sehr wie keinen seiner Brüder. Er nimmt hinweg, Josef verlor alles und er fügt hinzu. Er bekam so viel wie keiner seiner Brüder. Und deshalb finde ich das so interessant, diese Geschichte heute zu beleuchten. Denn es gab keine Geschichte, die einfach so passierte. Jede Geschichte möchte uns etwas sagen. Aus jeder Geschichte können wir Dinge lernen. Und das ist wichtig, dass wir das auch heute wieder tun, dass wir unser Herz ausrichten. Josef erlebte eine gute Kindheit. Er wurde geliebt von seinem Vater mehr als alle anderen Brüder. Die Brüder dagegen erlebten totalen Verlust. Jakob war sehr reich, das müssen wir verstehen. Er hatte Reichtum, er war vielleicht der reichste Mann zu der Zeit. Stellt euch mal vor, ihr wärt die Kinder von Amazon-Chef Bezos. Oder ihr wärt die Kinder von dem Tesla-Chef. Eure Zukunft, die ihr in euren Gedanken hättet, wäre eine ganz andere wie jetzt vielleicht. Und jetzt kommt dieser Josef in das Leben dieser 10 Brüder und sie erlebten einen Verlust. Sie merkten, die Beziehung zwischen dem Vater Jakob und Josef war besonders. Sie hatten Angst, dass sich das Erbe auf einmal vom Acker macht, dass sie nichts von diesem großen Stück Kuchen bekommen. Sie waren doch diejenigen, die jeden Tag nach draußen gingen, Weide suchten für das ganze Vieh. Sie waren doch diejenigen, die versucht haben, dass der ganze Besitz, der Reichtum des Jakobs erhalten bleibt und sich vermehrt. Josef? Was hat Josef gemacht? Er war der Berichterstatter. Er hat dem Papa alles gepetzt. Papa, die streiten wieder. Aber eigentlich konnte Josef auch gar nichts dafür. Aber sie hassten ihn. Und noch viel mehr hassten sie ihn, als er seiner ganzen Familie etwas erzählte. 1. Mose 37, 5-8. Josef aber hatte einen Traum und verkündete ihn seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Er sprach nämlich zu ihnen, hört doch, was für einen Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld und siehe, Da richtete sich meine Gabe auf und blieb stehen. Und siehe, eure Gaben stellten sich ringsumher und warfen sich vor meiner Gabe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Und damit nicht genug, heißt es, er, Josef, hatte aber noch einen anderen Traum in 1. Mose 37, 9 bis 11. Da geht es weiter. Da denkt mir, Mensch, Josef, sei doch leise. Das schürt doch noch mehr Hass. Aber Josef konnte nicht schweigen. Er hatte von Gott diesen Traum bekommen. Weiter lesen wir: Seht, ich habe wieder geträumt und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, tadelte ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde niederbeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, sein Vater aber bewahrte das Wort im Gedächtnis. Wir müssen verstehen, was hier passiert ist. Der Hass der Brüder war so groß. Und Josef erzählte ihnen eine Geschichte, dass sie sich vor ihm verneigen werden. Damals war es normal. Du hast dich vor einem, den du getroffen hast, den du ehren wolltest, hast du dich verbeugt. Hast du dich auf die Knie gestellt oder dich auf den Boden gelegt, damit du deinen Nächsten geehrt hast. Und das ist interessant, dass diese Träume, die prophetischen Träume, die Gott Josef gab, hier noch mehr zu Hass führte. Und genau hier merken wir den Unterschied. Womit lasse ich mein Herz füllen? Josef ließ sein Herz mit der Erkenntnis Gottes füllen, die Brüder dagegen mit Hass. Das Herz der Brüder sah ungefähr so aus: Hass, Lieblosigkeit, Verlust, Umstände. Das waren die Dinge, die sie empfunden hatten. Josef, sein Herz, war mit diesem Geist verbunden, den ihr seht, oben in der Ecke. Dieser Geist Gottes hatte Zugriff auf Josef, sein Herz, aber auf die der Brüder nicht. Der Geist Gottes konnte Josefs Herz beeinflussen. Der Geist Gottes konnte Josefs Herz lenken und leiten. Er war nur Zeuge dessen, was Gott ihm aufgetragen hatte. Und das ist das Interessante, dass die Bibel uns viele Bibelstellen gibt, dass unsere Entscheidungen aus dem Herzen herauskommen. 1. Korinther 6, 17: Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und das sehen wir auch so stark bei Josef. Er hing dem Herrn an. Er suchte ihn. Er war ein Geist mit ihm. Das, was der Wille Gottes war, das wollte auch Josef. Das werden wir im weiteren Verlauf seiner Geschichte auch sehen. Eines Tages, als Josef wieder Berichterstattung geben musste seinem Vater, suchte er nach seinen Brüdern und er fand sie nicht. Und dann traf er einen Weggenossen und fragte ihn: Du, hast du meine Brüder gesehen? Geh ruhig weiter, dort hinten sind sie. Als Josef sie erblickte, war er froh: Endlich habe ich meine Brüder gefunden. Die Brüder erspähten Josef auch. Und da ihr Herz voller Hass war und dieser Hass ihre Entscheidungen lenken ließ, schmiedeten sie einen Plan, bis Josef bei ihnen war und das hören konnte. Sie ließen ihr Herz von Hass leiten und die Entscheidung, die sie trafen, Josef muss sterben, damit wir den endlich wieder los haben. Am Ende wissen wir, Ruben hat sich eingemischt. Nein, ihr könnt ihn nicht umbringen. Werft ihn doch einfach in die Zisterne. Ruben dachte bei sich insgeheim, ich hole ihn nachher wieder raus, wenn die Brüder weggegangen sind. Ruben war wahrscheinlich am Tag beschäftigt, hat sich von seinen Brüdern entfernt, konnte sie überreden, also war er beruhigt. Josef hockte da in der Zisterne. Auf einmal kommt die Karawane. Das waren Händler. Wow, dachten die Jungs, jetzt haben wir einen anderen Plan. Und Ruben ist auch nicht da. Also war der Plan fertig. Wir verkaufen Josef, machen noch Kohle und der Typ ist weg. Die Träume des Josef waren auf einmal dahin. Diese Träume, dass wir uns verbeugen müssen vor Josef, waren für die Brüder Geschichte. Josef würde es niemals mehr in die Geschichtsbücher schaffen. Nein, der normale Werdegang eines Sklaven war klar. Du arbeitest hart. Der Tod, der frühe Tod, war die Normalität. Du arbeitest als Sklave, wirst ausgepeitscht und vor Erschöpfung brichst du irgendwann zusammen. Wenn du nicht mehr funktionierst, dann will dich keiner mehr haben. Und das zeigt auch, dass diese Geschichte, wenn menschlich gesehen kein Ausweg mehr da ist, wenn alles verloren erscheint, Gott hält die Hand über dein Leben. Gott weiß, der Josef den Traum gab. Und Gott weiß, der auch diesen Traum in Erfüllung gehen ließ. Egal wie Menschen, wie böse Menschen um ihn herum waren, egal wie schlecht das Umfeld als Sklave gerade war, hat Gott Menschen, Mittel und Wege, alles zu leiten, auch in deinem Leben. Diese Geschichte war nicht irgendeine. Nein, diese Geschichte soll dir heute Mut machen. Gott verwandelt das Böse in Gutes. Gott verwandelt böse Absichten in gute Absichten. 1. Mose 39, 1 bis 6, da lesen wir weiter. Josef in Ägypten als Sklave des Potiphars. Ich habe jetzt einiges übersprungen. Josef aber war nach Ägypten hinabgeführt worden. Und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwache, ein Ägypter, hatte ihn aus der Hand der Ismaeliter erworben, die ihn dorthin gebracht hatten. Und der Herr war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang. Und so durfte er im Haus eines ägyptischen Herrn bleiben. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters. Um Josefs Willen und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte im Haus und auf dem Feld. Da überließ er alles, was er hatte, der Hand Josef und kümmerte sich um gar nichts mehr, als um das Brot, das er aß. Josef aber war von schöner Gestalt und gutem Aussehen. Wow, was für eine Geschichte, was für ein Sklave, was für ein Karrieresprung der auf einmal hatte. Nicht mehr irgendwo Ziegel brennen, ausgepeitscht werden von den Aufsehern. Er hatte wieder Dinge, mit denen er sein Herz füllen konnte. Oder auch nicht. Ihm gelang alles. Der Pharao sah seine Geschicktheit. Endlich sieht einer, dass ich doch geschickt bin. Er durfte den Pharao selbst bedienen. Er war unmittelbar in der Nähe des Pharaos, immer wieder. Josef wurde über sein Haus gesetzt, über das Feld und kümmerte sich um alles. Der Pharao kümmerte sich einfach um gar nichts, nur um das Brot, was er zu sich nahm und aß. Und am Ende haben wir gelesen, dass Josef von schöner Gestalt war. Wenn wir an die Chartanalyse denken, dann müsste Josef nach menschlichen Maßstäben einer der steilsten Kurven erleben. Nicht einfach nur ein Hoch, ein Tief, nein. Ein richtiges Tief und jetzt wieder ein richtiges Hoch. Doch das Interessante ist, Josef ließ seine Empfindungen nicht auf sein Herz prasseln. Er ließ nicht seine Entscheidungen von menschlichen Maßstäben leiten, sondern er war auf Gott fokussiert und wollte ihm treu bleiben. Treu. Wir haben den letzten Abschnitt damit geendet und Josef war von schöner Gestalt. 1. Mose 39, 7 bis 12. Es geschah aber nach diesen Begebenheiten, dass die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef warf und zu ihm sprach: Lege dich zu mir. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn: Siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht, und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich, und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Und obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete, hörte er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt oder sich an ihr vergangen hätte. Es geschah aber an einem solchen Tag, als er ins Haus kam, um seine Arbeit zu tun, und niemand von den Leuten des Hauses anwesend war, dass sie ihn bei seinem Obergewand ergriff und zu ihm sprach: Lege dich zu mir. Er aber ließ das Obergewand in ihrer Hand und floh und lief hinaus. Trotz dass diese mächtige Frau immer wieder auf ihn einredete, trotz dass sie Tag für Tag, heißt das in Vers 10, versuchte, Josef zu überreden, hat Josef es nicht getan. Komisch, warum? Entweder war diese Frau zu alt oder nicht attraktiv, oder was waren die Beweggründe, was war das Motiv Josefs? Sprüche 6,32 sagt etwas Interessantes auf. Und ich glaube, dass Josef dies in seinem Herzen als Wahrheit trug. Wer aber mit einer Frau Ehebruch begeht, ist ein herzloser Mensch. Er richtet seine eigene Seele zugrunde, wenn er so etwas tut. Josef hatte auch Grund gehabt, mit dieser Frau Ehebruch zu begehen. Er verlor die Liebe des Vaters. Er wurde nicht mehr geliebt, er war ein Sklave. Und jetzt endlich jemand, den er begegnet, der seine Liebe erwidert, der ihm etwas vielleicht stillen möchte. Er wusste, dass Ehebruch von Gott verboten war. Er wusste, dass Ehebruch treibt ihn nur ins Ruin. Es treibt dich selbst zugrunde. Und ich glaube, du wirst auch niemanden treffen, der Ehebruch begangen hat und es rückwirkend überhaupt nicht bereut. Der rückwirkend sagen kann: Nein, ich habe nichts verletzt. Es ist ein tiefer Krater, ein Riss, der in Familien entsteht, in Ehen entsteht. Das Ende von dieser Aktion war: Durch Lüge wurde Josef seinem Posten enthoben und wurde ins Gefängnis geworfen. Wow, denken wir, was? So viel Ungerechtigkeit? Gott, hast du nicht zugeschaut? Josef ist ins Gefängnis gekommen, unschuldig. Er hat sich doch an dein Gebot geklammert. Er hat doch dir vertraut, er ist dir treu geblieben. Aber er vertraute. Und trotz der äußeren Umstände war er mit diesem Geist verbunden. Er vertraute viel mehr auf die Eigenschaften Gottes. Er wusste, mein Gott ist gerecht. Mein Gott ist Liebe. Mein Gott ist treu. Mein Gott ist allmächtig. Er ist allgegenwärtig. Er ist wahrhaftig. Er ist der Anfang. Er ist das Ende. So wie er in der Vergangenheit war, ist er heute und wird derselbe sein in Ewigkeit. Gottes Maßstäbe waren viel wertvoller für Josef und stärker und ließen Josefs Herz leiten. Josef, sein Herz streckte sich nach diesem Geist aus, dass Gott ihn lenken kann. Im Gefängnis erlebte Josef zwei Inhaftierte, die ebenfalls einen Traum hatten. Und Josef hörte sich diesen Traum an, deutete ihn, und dieser Traum ging genauso in Erfüllung. Auf einmal beginnt wieder die Situation zu kippen. Im Gefängnis darf Josef wieder durch den Geist Gottes wirken. Obwohl der oberste Mundschenk eigentlich ein gutes Wort einlegen wollte beim Pharao, was er dann aber wieder vergaß, und so ging wieder eine Zeit vorbei, bis dass der Pharao einen Traum hatte. Und diesen Traum kennen wir alle mit den fetten Kühen, mageren. Es kamen 7 fette Kühe raus und dann kamen die 7 magere, sie fraßen sie auf. Und der Pharao war verwirrt. Was ist das für ein Traum? Er konnte es nicht verstehen. Rief seine Wahrsager, seine Deuter, und die wussten auch nicht mehr weiter. Sie konnten ihm keine Antwort geben, was das bedeutet. Und dann fiel dem Mundschenk ein, da war doch dieser Hebräer im Gefängnis. Der hat doch meinen Traum gedeutet. Dann kann er auch die des Pharaos deuten. Es kam, wie alles kommen musste. Josef machte sich frisch, wurde vor dem Pharao geladen und auf einmal kam es alles anders. Josef hörte sich den Traum an, so kühn, wie er vor dem Pharao kam. Der Pharao fragte, ich habe gehört, du kannst Träume deuten. Nein, sagt er, ich nicht. Aber der Gott, der Hebräer, der kann es. Und ich bin nur das Sprachrohr dafür. 1. Mose 41, 37 bis 43. Da lesen wir die Reaktion des Pharaos, nachdem Josef die Träume gedeutet hat. Wie er mit diesem Traum umgehen muss, was er in Zukunft alles beachten muss, um in diesen 7 mageren Jahren sein Land, die Länder drumherum durchzuführen. Josef hatte sofort für alles eine Antwort, weil er mit dem Geist Gottes verbunden war. Diese Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Knechten gut. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten, können wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist? Und der Pharao sprach zu Josef, nachdem Gott dir dies alles mitgeteilt hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Befehl soll mein ganzes Volk gehorchen. Nur um den Thron will ich höher sein als du. Und der Pharao sprach zu Josef, siehe, ich setze dich über das ganze Land Ägypten. Und der Pharao nahm den Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an die Hand Josefs. Er bekleidete ihn mit weißer Leinwand und legte ihm eine goldene Kette um seinen Hals. Und er ließ ihn auf seinem 2. Wagen fahren und man rief vor ihm aus, beugt eure Knie. Und so wurde er über das ganze Land gesetzt. habe diese Geschichte in der letzten Nacht, diese 9 Kapitel von Kapitel 37 bis 46 durchgelesen und ich dachte mir, wow, was für ein Gott. Wie viele Eindrücke da auf mich prasselten. Was für eine Geschichte, was für ein Josef, der an Gott festhielt. Es liest sich so leicht, diese 9 Kapitel, sie sind ratzfatz vorbei, aber es waren ganze 13 Jahre, die Josef durchmachen musste. 17 Jahre war er alt, als er bei seinem Vater Jakob war und 30, als er zum Regenten Ägyptens gemacht wurde. Josef erlebte in diesen 13 Jahren Höhen und Tiefen, Wertschätzung und Verachtung, Reichtum und Armut. Er erlebte es, was es bedeutet, vom geliebten Sohn zu einem Sklaven zu werden. Er wurde Aufseher über das Haus des Pharaos und durch eine Lüge wurde er wieder ein Gefangener. Er erwarb Vertrauen und war in dem Haus des Pharaos und durch diese Lüge erlebte er Misstrauen. Genug Verletzungen erlebt in seinem Leben. Er hätte genug Grund gehabt, sein Herz von anderen Dingen leiten zu lassen. Und die Frage vom Pharao ist so eine aktuelle Frage. Können wir einen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist? Und diese Frage möchte ich dir heute stellen. Kann man heute in dir sehen, dass dieser Geist Gottes in dir ist? Können wir sehen, dass wir Christen wirklich diesen Geist Gottes in uns tragen, mit diesem Geist verbunden sind? Wie sieht deine und meine Aufstellung aus? Streben wir nach Erfolg, nach Wertschätzung, nach Freunde, nach Macht, nach Geld, Gesundheit? Das sind alles Dinge, die verändert werden. Mal hast du Freunde, mal hast du keine. Mal bist du beliebt, mal nicht. Mal bist du gesund, dann bist du wieder krank. Du kannst auf diesen Dingen nicht bauen. Und ich wünsche mir, dass du durch Römer 8,16 auch ermutigt wirst. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Es ist eine zentrale Frage. Wenn wir heute überlegen, bin ich gerecht oder nicht? Wenn wir daran zweifeln, dann lassen wir Dinge zu, die unser Denken, unser Handeln, unsere Entscheidungen manipulieren können. Wenn ich aber weiß, wenn das Wort Gottes mir sagt, dieser Geist Gottes in mir ist, und er mir bezeugt, dass ich sein Kind bin, dann bin ich fest. Dann haben diese äußeren Umstände, die variabel sind, wo ich mal mehr geliebt werde, mal weniger, keinen Einfluss auf das, was ich in meinem Leben entscheide. Womit lasse ich mein Herz lenken, leiten und beeinflussen? 1. Korinther 6,17 ist auch wieder eine tiefe Wahrheit, die das aussagt. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Und da musste ich an Jesus auch denken. Er wollte einzig und allein den Willen des Vaters tun. Es ging nicht um sein Motiv. Es ging nicht ihm darum, die römische Herrschaft endlich platt zu machen, so wie die Juden es gewollt und gefordert hätten. Sein Geist war eins mit dem Vater. Ihm ging es einzig und allein die Botschaft, den Auftrag, das Opfer, was er vor Augen hatte, durchzuführen. Voller Liebe für dich und mich zu sterben. Menschen sind heute oft verletzt. Sie schreien nach Gerechtigkeit, so wie wir es auch vor ein paar Wochen gehört haben in einer Predigt. Der Gerechtigkeitssinn ist stark ausgeprägt in mir. Wir wollen Gerechtigkeit. Wir sehnen uns endlich nach zwischenmenschlichen Frieden. Aber ich wünsche mir, dass du 1. Thessalonicher 5,23 an dir wahr werden lässt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Er aber, der Gott des Friedens, er schaffte den Frieden zwischen mir, zwischen dir und Gott. Alles, was du an Sünde verbockt hast, hat der Sohn durch sein Opfer getilgt. Wir haben es in der Anbetung gehört. Wir opfern heute nicht mehr. Nein, Christus hat ein für alle Mal geopfert. Er ist zwischen uns getreten und hat es wiederhergestellt. Gott will dir tiefen Frieden geben. Dieser Friede möchte dich begleiten in deinem Leben. Dieser Friede möchte Einfluss auf dein Herz haben. Was kommt in dir hervor, so wie dieser Vers endet, wenn du dran denkst, für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus? Kommt dir da Freude auf? Sagst du, endlich mal kommt Gott. Oder denkst du, nein, Herr, bleib besser noch da. Jesus, bleib bei deinem Vater, hier ist es so schlimm, komm noch nicht. Wird dir bange, kriegst du Angst, kriegst du Schiss, ich weiß es nicht. Du allein weißt, welche Emotionen dich prägen. Vielleicht willst du die eine oder die andere Sache noch erleben. Oder sagst du, ich will ihm anhängen. Sein Geist soll mein Herz lenken. Sein Geist soll mein Herz prägen. Jede Entscheidung meines Lebens soll gefärbt, getränkt davon sein, den Willen des Vaters zu tun. Die Liebe, die ich bekommen habe, weiterzugeben. Ich wünsche dir Gottes Segen bei diesem Nachdenken. Wie sieht dein Bild aus? Was würdest du alles um dein Herz hineinschreiben? Was würdest du in deinem Herzen hineinschreiben? Kannst du wirklich sagen, dass dieser Geist Gottes in dir wohnt? Gott segne dich beim Nachdenken. Wir beten noch zum Ende. Amen. Danke, lieber Gott, dass du unsere Herzen erobern möchtest. Es ist dir nicht egal, womit Menschen sich beschäftigen, wie Menschen Entscheidungen treffen. Nein, du hast gesagt, mehr als alles andere, behütet euer Herz, denn aus diesem pulsiert das Leben. Das Herz ist nicht irgendwie nur eine biologische Funktion, die das Blut in unserem Körper verteilt und pumpt. Da geht nicht nur der Herzschlag aus, nein, vielmehr. Unsere Entscheidungen fürs Leben, die ich treffe, treffe ich genau inmitten meines Herzens. Und du möchtest mit deinem Geist in jedem von uns wohnen. Du möchtest Einfluss haben. Du möchtest uns leiten, du möchtest uns lenken, weil du hast gesagt, du bist der gute Hirte. Du bist ein Vater für uns, der genau weiß, was wir brauchen. Und ich möchte dich um Gnade bitten, dass Menschen, die heute zerstreut sind, innerlich, die einfach nicht mehr weiter wissen, die zerrissen sind, die den Unfrieden in sich erleben, die eine Kluft in sich erleben, dass du sie erfüllst. Menschen, die heute zu dir Ja sagen, dass du ihnen diesen Frieden gibst. Du stehst und wartest auf jeden. Doch der Mensch muss diese Entscheidung in dem Herzen treffen. Das, was Willi schon aus dem Psalm gelesen hat am Anfang. Wir müssen diese Entscheidung treffen und zu dir kommen. Dann erfüllst du uns mit Dank, mit Lob und wir werden dich preisen. Danke, Herr, dass du durch deinen guten Heiligen Geist wirkst, dass du jeden Menschen erfüllen möchtest. Und wir bitten dich auch für unsere Gemeinde, dass wir uns wirklich von deinem Geist leiten lassen. Dass wir durch deinen Geist diese Dinge entscheiden und tun und leben und Menschen damit erreichen. Amen.